Mein Name ist Michael Kaufmann, ich bin Manager bei Allegri und leite dort den Entwicklungsbereich. Und ich selber entwickle .NET seit der ersten Version eigentlich, seit 2006 bin ich viel im SharePoint-Bereich unterwegs und versuche da auch immer eben ALM-Praktiken mit reinzubringen und bin deswegen viele Schmerzen natürlich gewohnt. Heute geht es ums Thema DevOps mit SharePoint und Office 365. DevOps, was ist das? Also ich werde jetzt nicht nochmal alles wiederholen, was wir heute Morgen hatten, auch wenn es natürlich ein paar Überschneidungen gibt, aber irgendwie müssen wir jetzt mal den gemeinsamen Konsens finden. Also DevOps ist für mich wirklich auch das neue, wirklich spannende Thema in im ALM-Bereich. Und als ich damals vor vielen Jahren das erste Mal irgendwie gehört habe über agile Entwicklung, da war damals mein erster Reflex so, das ist doch eigentlich ganz normal, das mache ich doch eigentlich eh. Ich gehe doch eh immer rüber mit meinem Kunden, ich rede mit dem, wenn ich was entwickle, dann in kleinen Schritten, dann gehe ich rüber, dann zeige ich ihnen das. Und erst als ich dann so eine Weile drüber nachdachte, habe ich gedacht, natürlich, es liegt halt immer an den Menschen und an dem Kunden. Und wenn man da Leute hat, die es funktioniert, Leute, die kommunizieren gern, dann funktioniert das Ganze. Ja? Aber es funktioniert halt nicht bei allen. Wenn ich Kunden habe, die sich querstellen, funktioniert es nicht mehr. Wenn ich Entwickler habe, die von Natur aus eben nicht so gern kommunizieren, funktioniert es nicht. Und dann hat sich die Idee so langsam gereift und dann war ich total begeistert von agilen Methoden. Habe bei uns Scrum eingeführt und vorgegangen. Und genauso war es bei DevOps auch. Ich habe es das erste Mal gehört und habe gedacht, ist ja total natürlich, es fühlt sich so natürlich an. Ja? Operations und Entwickler müssen zusammenarbeiten, damit sie eben Continuous Value delivern können. Das war so natürlich. Und dann habe ich drüber nachgedacht, dann war genau damals wie bei ALM auch. Ja, ist natürlich, wenn die richtigen Leute in der richtigen Konstellation zusammenarbeiten, aber gerade in großen Unternehmen und so ist es einfach nicht so. Und deswegen denke ich wirklich, also Arthur Späth hat morgen gesagt, das ist ALM 2.0, das ist jetzt die neue Variante. Früher gab es eben diese zwei Silos. Da gab es immer das Development und da gab es Operations. Development, das waren die Nerds, die schreiben Code, um irgendwelche Probleme zu lösen. Auf der anderen Seite war Operations, die nehmen Tools, um irgendwelche Probleme zu lösen. Und die zwei Welten waren sehr getrennt. Da wurde auch immer sehr viel Wert drauf gelegt, auch zum Beispiel von der Microsoft. Es gibt immer Schulungen für IT Pro und es gibt Schulungen für Development. Und auch zum Beispiel bei Duet Enterprise, ja, das war so eine 5-Tage-Schulung eigentlich ursprünglich, hat man einfach mal gesagt, wir schneiden in der Mitte durch, die erste Hälfte ist IT Pro, die zweite Hälfte ist Development. Hat sich damals schon irgendwie nicht so natürlich angefühlt. Ja, Operations war natürlich verantwortlich für den Betrieb, für die Farm und hat gesagt, hier dürfen Entwickler nicht drauf. Die Entwickler waren ganz froh drüber und die haben gesagt, da will ich mich gar nicht von abhängig machen, von diesen ganzen Prozessen und hier, sondern ich entwickle schön auf meiner Seite, ich mache meine Pakete, ich habe da meine Testsysteme, in die kann ich rein deployen, da können schon irgendwie meine User drauf und danach habe ich mein Paket und dann werfe ich das über den Zaun in Operations und dann werden die das schon irgendwo installieren und betreuen. Ja. Andersrum kam dann irgendwann der Ball wieder zurück, hier ist ein Bug in Production, warum habt ihr den nicht gefunden? Kam wieder zurück und der Developer musste sich dann irgendwie drum kümmern, wie er den fixt. Ja, so ist eigentlich immer noch in den meisten Unternehmen. Ich denke, hat sich noch nicht so viel geändert, aber alle sind sich, glaube ich, einig, wir müssen da irgendwas ändern, wenn wir kontinuierlich weiterentwickeln wollen. Was momentan in dem DevOps-Thema noch so ein bisschen ist, und es ist momentan, habe ich das Gefühl, das ist sehr Development-getrieben. Development sagt, hey, wir haben alle 3 Wochen fertige Software, wir müssen es irgendwie rauskriegen in die Produktion und Operations ist noch so ein bisschen in einer abwartenden Haltung. Und ich hoffe, das wird sich die nächsten Jahre aber noch ein bisschen legen und wir kommen da weiter. Ja, das Bild hat sich der Arthur aus dem Marketing geliehen. Ich habe es mir vom Arthur geliehen. Das sind die schönen Kreise, die kennen wir ja alle, die begleiten uns hier, haben wir schon oft gesehen. Aber ich denke, die veranschaulichen ganz gut eigentlich diesen kompletten Zyklus, den so eine Software macht, der Application Lifecycle. Ja. Dieser Bereich da hinten, sage ich mal für SharePoint, Haken dran, der ist überall gleich. Da hat sich aber die letzten Jahre wahnsinnig viel getan, da sind wir wirklich gut. Also wir arbeiten alle agil, da kommt schnell Software raus, der Teil passt. Der Teil haben wir aufgeholt im SharePoint-Bereich, ja, das waren ja echt Schmerzen damals, 2006, Visual Studio Integration 0, ja, XML von Hand editieren, mit Make-up irgendwelche ZIP-Dateien bauen, damit man sie irgendwie deployen kann, war echt Schmerzen. Und dann 2010, das erste Mal F5-Deployment im Visual Studio, ich weiß nicht, ob wir einen SharePoint-Entwickler haben, das war ja echtes Highlight, ja, mittlerweile denkt man ja wirklich viel dran, also wer gerade in der Pausensession war vom Sven Meyer, also SharePoint als Entwicklungsplattform wird jetzt wirklich auch von der Microsoft gesehen und wird auch wirklich mitentwickelt. Also der Teil, Haken dran. Ja. Build und Test war auch immer ein großes Thema. Ja. Jeder Code, der irgendwo gegen SharePoint lief, hat sich nicht schön isolieren lassen, war schwere Unit-Tests zu schreiben. Alle SharePoint-Entwickler haben gesagt, oh, kann ich keine Tests schreiben. Dann gab es irgendwie die ersten Frameworks von Microsoft, viel zu spät. Dann kam die neue Version, sind nicht upgedatet worden. Mittlerweile gibt es da ja ein schönes Community-Projekt und es läuft, Integration super, Haken dran. So, welcher Teil eben noch komplett fehlt, das ist eben dieser Bereich. Ja. Ups. Und da wollen wir uns jetzt eben besonders angucken, die Bereitstellung und Betriebsfeedback und das halt im Kontext hier von dem Visual Studio ALM lässt. Ja, was sind die Herausforderungen nun bis heute erreichen im Bereich SharePoint und SQL Server? Also eine klassische Anwendung, die im Unternehmen läuft, ist nur mal ganz beispielhaft, die hat unter so ein Betriebssystem gehabt, dann hat man einen Webserver drauf, einen SQL-Server und oben drüber dann lief die Anwendung, ASP und irgendwo ein Browser, der darauf zugegriffen hat. Und es war eigentlich immer sehr natürlich, wo da die Grenze verläuft. Da hat jeder genau gewusst, den SQL-Server, den installiert noch Operations, den IIS, den konfiguriert Operations, die Verantwortung für die Zertifikate und so, die geben die nicht raus. Aber dann SQL selber oder die Web-Config schon, das war ja ASP, das lag ja eher im Bereich von Development. Und das war, also auch beim Thema Managed Service haben wir das jetzt immer mal wieder, das so SQL-Server-Oberkante, sagen die Leute. Und jeder weiß, was gemeint ist. Ja? So eine ganz natürliche Trennung. Ja. Unten haben wir eben die Operations und oben Development. So, jetzt kam da irgendwie eine Standardsoftware rein wie SharePoint. Es gibt auch andere Beispiele, die das machen. Ich glaube, wir haben gerade einen anderen Track mit CRM. Und der tut dann natürlich erstmal eine Lücke auf. Ja? Der setzt sich unten schon mal einen IIS-SQL-Server drauf, wo Operations keinen Eingriff drauf hat. Oben drüber habe ich eben neue Dinge, die ich lernen muss zum Reinkommen. Und jetzt ist immer die Frage, wie füllt sich diese Lücke? Kommt immer darauf an, wer führt denn zum Beispiel SharePoint im Unternehmen ein? Also wir haben zum Beispiel Kunden, da hat halt mal die Entwicklung einen SharePoint-Server aufgesetzt, installiert und hat da die ersten Teamseiten irgendwie verbreitet. Und das war halt einfach komplett Development da unten. Also Operations wusste da gar nichts davon. Da steht da irgendwo so ein Entwickler-Server. Und das dann mal wieder auf Governance hier und irgendwie Enterprise-fähig zu kriegen, war eine Herausforderung. Andersrum haben wir aber Kunden, da war es genau andersrum, da wurde der SharePoint halt nur vom Betrieb aufgesetzt, also gab es irgendwie Business, wir brauchen auch mal SharePoint, müssen SharePoint machen, dann haben die das gemacht, da wurde nie dran gedacht, dass man irgendwie vielleicht auch für das Ding entwickeln will. Da gab es dann keine Staging-Umgebung oder sowas, gab nur eine Umgebung und als die ersten Entwickler rumkamen, man sagte, ich hätte ja eine Solution, wir müssen mal machen, dann war es mal, das geht ja gar nicht und jetzt unsere Farm und Stabilität. Also sehr wichtig ist, wie geht man denn das Thema überhaupt an und dass man das eben richtig fühlt mit den richtigen Prozessen und dass da eben auch wieder beide Leute im Boot sind, sowohl Operations und Development und zusammen die Prozesse und alles so zurren, damit man wirklich auch nachher was mit SharePoint machen kann, weil wir lösen bei vielen Unternehmen zum Beispiel Lotus Notes als Plattform ab mit SharePoint, dann gibt es da zigtausend Anwendungen, die vorher auf Lotus Notes liefen und dann ist immer die Frage, wo kommt das hin und da viele von diesen Dingen sind natürlich prädestiniert für den SharePoint. Ja, so jetzt die letzten Jahre zurück betrachtet, also auch im Gespräch mit den Kunden, was waren denn so die größten Herausforderungen im SharePoint-Bereich immer? Das Erste, was mir die Leute immer sagen, wenn man sie fragt, ist Deployment. Also Deployment von Solutions war schon immer schwierig. Ja? Also das fing an mit STS-ADM-Skripten, die Solution deployen. Funktioniert super in Single-Server-Umgebungen. Sobald mehr Server dazukommen, funktioniert es eher nicht mehr so. Da muss man die Skripte wieder tweaken und manchmal zwei Anläufe machen. Dann wieder Features aktivieren, deaktivieren. Ist einfach nicht reproduzierbar. Einmal ist es so, einmal so. Riesenschmerz. Mit PowerShell wird es nicht besser. Ja, PowerShell hat man dann wieder das tolle Phänomen gehabt. Irgendein Admin hat die PowerShell-Konsole aufgelassen, hat das neue Deployment in derselben Konsole ausgeführt. PowerShell hat ein paar Assemblies gecached, hat dann irgendwie alten Code ausgeführt, fupp, alles hing wieder an der Wand. Deployment war ein Riesenthema. Sicherlich auch einer der großen Gründe, warum Microsoft weggeht von den Farm Solutions. Configuration Drift haben wir auch fast bei jedem Kunde. Also jeder unserer Kunden hat eigentlich eine automatisierte Installation. Ist ja ganz normal. Mit irgendwie Antwort-File gibt es ein Community-Skript, SharePoint wird installiert. So. Aber dann danach wird nichts mehr automatisiert, sondern danach geht man halt mal rein auf eine Umgebung, klickt irgendwas in der CA zusammen, dann wird ein neuer Dienst gemacht, dann kommt hier ein neues Managed Property hin. Wenn man Glück hat, wird ein bisschen Dokumentation dazu geschrieben und dann versucht man es auf einem anderen System nachzuklicken. Aber über viele Jahre haben wir dann einfach unterschiedliche Umgebungen, das Staging, das Port und was auch immer, die einfach unterschiedlich konfiguriert sind. Und auch viele Kunden, die den SharePoint irgendwo selber irgendwo betreuen, die dann irgendwann mal zu uns kommen und sagen, ah, unsere Umgebungen sind nicht mehr gleich, die sind unstabil, kommt mal. Und dann machen wir auch so einen Health-Check, ja, exportieren die komplette Konfiguration quasi als XML, machen so einen Diff, damit wir genau sehen, was ist denn in den Umgebungen unterschiedlich. Und also das ist wirklich ein Problem für alle Arten von Customizations oder Transport, wenn einfach die Umgebungen unterschiedlich sind. Und das ist auch wirklich bei großen Kunden. Man deployt in die Staging-Umgebung, alles gut, erfolgreiche Abnahme. Dann gehen wir rüber Produktion, fupp, Deployment crasht. Und das liegt halt am Configuration-Drift. Provisionierung. Wenn ich über Deployment-Provisionierung rede, dann meine ich damit jetzt immer nicht die Farm-Solutions oder sowas, sondern den Inhalt. Weil was auch viele Leute ja immer nicht bedenken, Im SharePoint gibt es ja nicht nur Entwickler, die dafür Lösungen machen, sondern gibt es ja auch Werkstudenten, Power-User, Consultants, die da relativ viel einfach mit Out-of-the-Box-Lösungen machen. Die klicken Listen zusammen, die machen mit Nintex-Workflows oder SharePoint-Designer-Workflows, da kann man schon wirklich viele Sachen machen. Das funktioniert super, ich kann in ein paar Tagen eine tolle Lösung machen, einen tollen Prozess für ein Unternehmen, meistens direkt in der Produktion. Dann läuft das Ding ein paar Monate und dann kommt irgendwann ein Fachbereich, ich hätte da mal gerne eine Änderung und dann geht es schon los. Ja, jetzt in der Produktion, eher schwierig, wie soll man das machen? Und dann wird es versucht nachzukonfigurieren auf der Staging, dann versucht man da die Änderungen zu machen. Und wenn ich dann die Änderungen gemacht habe, wie kriege ich die Änderungen denn jetzt rüber? Da gibt es einfach keine Lösungen dafür. Es gibt ein paar kleine Tools, aber alle haben so ein bisschen Vor- und Nachteile. Also das ist auch immer der Pain, wo sagen, ah, im SAP ist das so super, da habe ich ein Transportwesen, da kann ich alles weiterschieben. Warum gibt es das beim SharePoint nicht? Wie transportiere ich eine Liste oder eine Website eben von Staging darüber? Was sind die Herausforderungen für die Zukunft? Und zwar, es hat sich ja viel geändert an den Development Guidelines für SharePoint. Mit 2013 wurde das App-Modell eingeführt. Farm Solutions sind ja mehr oder weniger schon abgekündigt, da soll man gar nichts mehr machen. Und da wird sich wirklich auch viel tun. Das heißt, kein Server-Side-Code mehr. Noch was, das dazu kam, was momentan noch nicht so offiziell irgendwo announced ist, aber was man überall hört, wenn man bei Microsoft herumgeht, man soll keine deklarativen Elemente mehr verwenden. Also keine Features, keine Listenschemen und diese ganzen Dinge. Auch obwohl das in Apps supported wird. Ich könnte das machen. Aber ich habe immer Abhängigkeiten rein. Das heißt, ich lege irgendwelche Listen drauf an und wenn ich die App deinstalliere oder sowas, dann fehlt der immer der Unterbau. Das heißt, die große Aussage jetzt von Microsoft ist, wir sollen das Ganze imperativ anlegen. Das heißt, ich lege einfach per Client Object Model über REST oder sowas, lege ich mir eben eine Liste an, füge meine Spalten hinzu. Und wenn ich das in irgendwelche Apps von außen mache, in Provider-Hosted Apps, dann muss ich halt immer gucken, sind die da oder sind die nicht da, muss es dann dementsprechend anlegen. Also imperatives Deployment statt deklarativ, einfach aus dem Grund, damit man keine Abhängigkeiten hat. Dann eben, App-Modell soll man verwenden und dann gibt es eben natürlich ganz neue Patterns, die sich irgendwo rauskristallisieren. Also gerade Office 365, Patterns and Practices Group hat da viel gemacht. Wenn ich jetzt irgendwie einen List-Event-Receiver habe, dann führt er jetzt nicht mehr Code auf SharePoint aus. Darf er ja nicht mehr, sondern irgendwo in der Cloud. So, jetzt sind diese Operationen, die da sind, aber ja nicht zuverlässig, sondern die können ja dauern, die können auch mal ausfallen oder sowas. Und jetzt, wie mache ich Patterns dafür? Da habe ich zum Beispiel den Service Bus dazu. Das heißt, mein Remote Event Receiver, der triggert irgendwo was, stellt es in den Service Bus ein und ich brauche wieder eine Worker Role, der das rauskonsumiert und dann wieder irgendwelche anderen Dinge im SharePoint tut. Das ist nur ein kleiner Einblick, geht ja hier nicht um SharePoint-Entwicklung, sondern geht eigentlich um DevOps, aber das sind so die Herausforderungen, die uns in der Zukunft begegnen werden. Wie war so eine Architektur früher? Ja, wir hatten ganz viele Clients, wir hatten da mal Office, wir hatten ein, zwei Browser und dann hatten wir unsere Farm, die bestand aus ein, zwei Webservern, da waren unsere Sachen drauf, Datenbank drüber, AD integriert beim Kunden, alles war gut. Und wir haben aber schon gedacht, das ist eine wahnsinnig komplizierte Umgebung, die Deployments sind so schwer mit vielen Webservern, boah, ist es kompliziert. Ja, ich habe da eine Solution gemacht, die habe ich per Skript installiert, erst in die erste Umgebung und dann in alle anderen Umgebungen und dann war in der Regel gut. Wie wird es jetzt zukünftig aussehen? Oder wo bewegen wir uns hin? Also SharePoint On-Premise gibt es ja quasi so nicht mehr. Ne? Das ist ja immerhin mal eine Private Cloud. Dann haben wir ja meistens noch ein Office 365 dabei. Und wenn es nur irgendwie OneDrive for Business ist, auch ein bisschen der Lizenzpolitik geschuldet, dann habe ich eben manchmal auch Hybrid-Umgebungen. Manchmal ist mein SharePoint komplett in Office 365. Dann habe ich irgendwie meine Provider-Hosted Apps. Die sind in Azure drin. Und die Clients sind sowieso viel mehr geworden. Dann haben wir jetzt das Thema imperatives Deployment. Das heißt, ich habe irgendwo einen Rechner, was ich hier mal mit Admin beschrieben habe. Der muss halt irgendwo rein deployen, dann auch in die ganzen Geschichten. Und ich glaube, es ist offensichtlich, wir haben hier nicht ein Package. Ich habe hier eine Solution oder sowas, die ich paketiere, sondern ich habe hier ganz viele Artefakte, die ich an ganz viele Stellen deployen muss. Ja? Ich muss meine Azure-Webseite deployen für meine Provider-Hosted-App. Die App muss in die SharePoint-Umgebung rein. Ich muss meine Worker-Role für den Service-Bus machen. Und das Ganze mache ich ja dann nicht in einer Umgebung, sondern das Ganze mache ich in vielen Umgebungen. Und unter Umständen muss ich viele Versionen vorhalten, weil wenn ich jetzt eine Provider-Hosted-App in der Version 1 habe, und der User zieht die sich aus dem Store, ich mache jetzt eine Version 1.1, dann zieht er sich die User-D vielleicht ja noch gar nicht. Also entweder ich habe das App-Design so gemacht, dass das immer mit beiden Umgebungen umgehen kann, oder ich muss auch wirklich darauf reagieren. Ich muss im Hintergrund noch beide Versionen haben. Also wenn ich jetzt die Worker-Role-Service Bus anders wird, wenn die Datenbank anders wird oder ich irgendwie andere Abhängigkeiten habe, dann muss ich erstmal beide Versionen vorhalten, bis der Anwender dann mal reingeht und sage, ja, ich würde jetzt gerne meine App aktualisieren. Also was ich Ihnen sagen will, es wird verdammt kompliziert. Wie gehen wir mit dieser Komplexität um? Was ist die Lösung dafür? Wo kommen wir da hin? Die Lösung von mir ist Infrastruktur als Code. Also wir müssen eben diese DevOps-Praktiken, wir können nicht einfach irgendwie mal unsere Umgebung hin und dann einfach die weiter wachsen lassen, sondern wir müssen das Ganze mit unseren Lösungen, die wir machen, einchecken. Wir müssen den SharePoint als Code irgendwo im Repository ablegen. Wie könnte sowas aussehen? Also wir haben einen Entwickler und wir haben Operations, die arbeiten zusammen und checken eben die Umgebung und den Code in ein gemeinsames Repository ein, zum Beispiel den TFS. Dann wird das Ding gebaut und dann wird es per irgendeinem Agent eben in eine komplette Environment gegeben. Also mit was für Server, was haben wir hier, was haben wir für Service Accounts, wie ist es integriert, komplette Ding. Und das dann eben in alle anderen. Gibt es Open-Source-Tools dazu, gibt es Hudson, gibt es Jenkins, gibt es eine ganze Menge, aber natürlich auch Visual Studio Release Management. Was das Tool können muss, was es sollte, die Folie habe ich auch vom Arthur geklaut, es muss eben einmal die Infrastruktur provisionieren und dann konfigurieren. Also ich muss nicht nur irgendwie eine Hyper-V-Maschine hinstellen, die muss nachher auch die richtige Konfiguration in der richtigen Umgebung haben. Dann muss ich meine Applikation drauf installieren und eben wieder konfigurieren. Ich muss Testdaten reinhauen, damit ich meine Tests fahren kann, zumindest in manchen Stages. Dann muss ich eben meine Tests ausführen und dann habe ich nachher eben noch einen Approval-Prozess drüber. Ich will ja die Transparenz wirklich über den kompletten Stack, über alle Stages irgendwo haben. Und diesen ganzen Stack geht es darum zu verwalten. Jetzt haben wir noch ein paar Besonderheiten, zum Beispiel bei Office 365. Da kann ich ja nur von außen rein deployen. Wie mache ich denn das? Ich habe da keine Agents, ich kann ja nicht drauf zugreifen. Ja. Also was ich zum Beispiel machen kann, ich tue mir einfach eine Maschine in Azure nehmen, das ist meine Deployment-Maschine, die starte ich, dann starte ich da drauf meine Deployment-Skripte, die pumpen mir alles nach Office 365 rein und danach fahren die Maschinen sich einfach wieder runter. Da kann ich jetzt unterschiedliche Maschinen haben für unterschiedliche Umgebungen. Ja, wenn ich unterschiedliche Tenants habe, Dev-Tenants, irgendwas, dann hat jeder eine eigene Maschine, einfach wegen den Passwörtern, die drauf sind oder sowas. Ich kann natürlich aber auch eine nehmen und alle befeuern. Das ist ja Geschmackssache. Das Gleiche gilt, wenn ich dann eben noch Windows Azure Websites habe. So kann ich das eben auch bündeln, dass ich hier dann sage, okay, die Provider-Hosted-App will ich jetzt hier haben und passend dazu habe ich die Webseite, die geht dann hier rein. Das kann ich dann eben alles von einem Server aus per PowerShell deployen. Ja, jetzt haben wir gesagt, Infrastruktur als Code klingt erstmal super, aber wie sieht denn der Code aus? Was soll denn das sein? PowerShell? PowerShell hatte ja immer irgendwie das eine Ding, geile Sprache zum Schreiben, aber die Wiederverwertbarkeit ist eher mangelhaft. Ja? Vor allem je nachdem, ob ein Entwickler ein PowerShell-Skript schreibt oder ob Operations ein PowerShell-Skript schreibt, sieht komplett anders aus. Und wer die Skripte dann sieht, wenn die dann wachsen, also egal was man macht, wenn ich es in viele kleine Funktionen aufteile, wird nicht irgendwie besser, weil ich habe keine Navigationsmöglichkeiten mehr im PowerShell, es ist keine IDE. Wenn ich ein langes Skript mache runter, dann habe ich Spaghetti-Code, auch schwer zu lesen. Ist nicht wirklich, wo man sagt, okay, ich will in so einem PowerShell-Skript meine Umgebung irgendwo abgebildet haben. Also was ist die Lösung? Und der Arthur hat es vorher schon gezeigt, wahrscheinlich ein bisschen. Mein Ansatz ist DSC. Und die Idee hinter DSC ist, wir trennen einfach oben das Strategische vom unten dem Doing im PowerShell. Ja? Den kennen wir alle, ja? Commander Luc. Was hat er gesagt? Mach es so. Und dann hat eben der Commander gesagt, yes sir, und hat sich darum gekümmert. Und dann hatte der Captain sich wieder hingesetzt und hat einfach gewartet. Und die Nummer 1 kam nur vorbei, wenn er gesagt hat, hey, irgendwas stimmt nicht, ich brauche eine Entscheidung, wir kommen nicht weiter, wir haben ein Problem. Ansonsten hat er sich darum gekümmert und die Arbeit gemacht. Das ist das Prinzip hinter DSC. Das heißt, wir haben einfach drei Ebenen. Wir haben einmal unten diese Automatisierung, diese Module, die einfach zum größten Teil zur Verfügung gestellt werden. Wir haben drüber eben dann diese Struktur, das was soll eigentlich gemacht werden. Und oben drüber haben wir dann noch das, wo soll es gemacht werden. Das heißt, ich habe einfach nochmal umgebungsspezifische Konfigurationen, die ich mitgeben kann. Was noch ganz wichtig ist, zu dem zu sagen, dieses Independent Automation unten, also das, was wirklich nachher die Arbeit macht, das ist ein Code, den man lieber nicht angucken will, der ist komplex, auch gut getestet, soll ja immer wiederverwertet werden, der hat ein ganz interessantes Pattern drunter und der hat immer dieses Get, Test, Set, wobei das Get eigentlich, das braucht man nicht wirklich, das ist halt irgendwo so da, kann man verwenden, muss man nicht, aber dieses Test, Set ist einfach so von der Architektur her was wirklich, man guckt es an und sagt, geil, also mich hat es wirklich begeistert, weil er prüft einfach immer ab, entspricht es meinem Zustand? Wenn ja, mache nichts. Entspricht es nicht meinem Zustand? Mache. Das heißt, ich kann dieses Skript nicht nur als Deployment-Skript verwenden, so wie wir jetzt SharePoint kennt alle, ich deploy meine Solution, irgendwas geht nicht, was mache ich? Dann muss ich mir was Neues ausdenken. Ich kann es nicht einfach nochmal ausführen, weil irgendwelche Dinge schon passiert sind. Und hier durch dieses Test-Set kann ich einfach immer wieder, irgendwas stimmt nicht, irgendjemand hat was gelöscht, irgendwas ist falsch, dann drücke ich drauf, dann macht er das wieder und stellt einfach sicher, das ist der Zustand, den du hast. Und dieses Pattern finde ich auch sehr interessant und das zusammen mit den anderen Dingen. Was gibt es für Ressourcen? Es gibt einige, die kommen einfach mit dem Management-Framework mit. Das ist zum Beispiel File, Script, Registry, Windows-Feature, Service, gibt noch etliche andere. Sehr interessant ist natürlich das Skript, weil da kann ich ja wieder alles reinhauen. Ja? Also ich muss halt einfach im Test immer False zurückgeben, dann kann ich unten im Set eintragen, was ich will. Kann ich eigentlich beliebige PowerShell-Skripts ausführen. Macht natürlich keinen Sinn. Aber es ist manchmal, um was zu probieren, zum Austesten, ist ganz gut. Ich nehme mal die Script-Activity, hack da mal kurz was rein und wenn es funktioniert, mache ich mir eine eigene Ressource raus. Ja? Dann gibt es sehr, sehr viele Ressourcen, die erkennen wir jetzt immer an dem X dran, die kommen vom Resource-Kit. Da gab es 9 Wellen, glaube ich, insgesamt, wo immer neue Dinge rauskommen. Also einfach mal im Script-Center auf Tagged gucken, geht es wirklich einen ganzen Stall voll. Also gerade interessant vor allem Azure, Active Directory, Database, Hyper-V. Also ich kann auch komplett DSC verwenden, um komplette Hyper-V-Farmen zu verwalten. Ja, was gibt es natürlich nicht? SharePoint. Weil es nicht gab, habe ich mal das angefangen, habe das auf GitHub reingestellt. Angedacht sind, weil es ist wirklich noch in den Kinderschuhen, die ersten Teile sind schon da, aber es ist wirklich noch im Aufbau, sage ich mal. X SharePoint Administration verwendet intern die SharePoint PowerShell Commandlets und ich habe jetzt einfach, geht auch relativ einfach dann eigentlich, also man kann einfach diese Commandlets nehmen, muss die halt in diese Test-Set-Geschichte reinpressen, als Ressource machen, publizieren. Gibt noch so ein paar Fallstricke mit, wie lade ich das Modul, wie muss ich das entladen, weil die Dinge können auch parallel laufen und dass da ein Thread nicht dem anderen dann plötzlich die PowerShell-Commandlets rauszieht. Aber das ist soweit gelöst, das tut, die ersten Dinge gibt es. Ich kann Farm-Solutions deployen, ich kann Site-Collections anlegen und ich habe noch ein paar andere drin. Ich kann Managed-Properties deployen, gibt schon ein paar. Ist auch relativ einfach zu machen, also ich kann mir das einfach aus GitHub holen, dann gibt es so eine Art Make-Skript, der baut mir das Ding mit dem X-Resource-Designer und dann kann ich mir quasi die Dinge kopieren, kann dann meine neuen definieren und kann den Code reinmachen. Also es ist wirklich auch von der Lernkurve überschaubar, weil DSC an sich hat eine relativ hohe Lernkurve. SharePoint Provisioning ist dann eigentlich eher über das Client-Object-Model. Das heißt, auch für Office 365 geeignet, SharePoint Administration nicht, und soll dafür da sein, halt Listen zu provisionieren, Fields zu provisionieren. Da werde ich auch nachher meine Demo, werde ich damit machen, ein bisschen eingehen. Was ich noch nicht angefangen habe, das ist jetzt auch für die neue API, die gerade in der Pause vorgestellt worden ist, das ist die Office 365 Administration. Das soll eben in Office 365 alles, so was nicht mit dem Client-Object-Model gemacht werden, User verwalten, Lync und was es da so alles kommt, wäre dann eher dafür angesehen. Aber wie gesagt, ist in den Kinderschuhen, ich habe die ersten Sachen gemacht, ist auf GitHub, ich hoffe, dass da irgendwie eine rege Community, die sich drum bildet. Ich hoffe vor allem, dass viel aus dem Operations-Bereich da irgendwie mit reinkommen, weil gerade irgendwie die Installationsautomatisierung oder so, das ist jetzt halt nicht so mein Gebiet, ich komme halt doch eher aus der Entwicklung. Ja, DSC wollte ich auf jeden Fall mal genauer zeigen, weil das ist es auf jeden Fall wert, mal genauer angeguckt zu werden. So, also das passt nachher dann auch gleich mit der Demo für das Release-Management noch mit zusammen. So sieht so eine Konfiguration aus. Also, wir haben in PowerShell ein Konfigurationselement. Wir wissen alle, in PowerShell ist alles eine Function, das heißt, es ist auch eine Funktion, das heißt, ich könnte ja auch Parameter übergeben. Ja? Damit das Ganze funktioniert, muss ich eben das Management-Framework drauf haben. Das ist bei allen neuen Microsoft-Betriebssystemen drauf. Ich glaube, für Windows 7 muss ich es noch separat installieren. Was ich auch brauche, ist PowerShell Remoting. Das heißt, wenn ich es auf irgendwelche Clients deployen will, dann muss ich dort PowerShell Remoting machen. Geht man halt drauf, PS Remoting, Enable PS Remoting, minus Force, dann rattert der durch, schaltet die Ports frei, macht, fertig, das war's und dann kann man loslegen. So, in dieser Konfiguration habe ich eben meine Nodes. Da kann ich eben 1, 2, 3, 4 Zielsysteme angeben über IP-Adresse oder über Namen und die werden dann eben mit dieser Konfiguration betankt. Und darunter habe ich jetzt, was wollen wir machen? Also, wir haben jetzt hier mal eine Node, die holen wir uns aus der Konfiguration, die soll eine Liste haben, die hat eben diese URL. Dann ist es auch noch so ein Pattern, das man immer macht. Wir haben einmal diesen Ensure, der kann eben Present oder Absent sein. Ja? Das macht man einfach so, das ist einfach so wie das Naming hier mit diesem X irgendwas, das wird dann so ein bisschen vorgegeben, mach, es muss ein Ensure geben. Also wir wollen, es ist da. Ja? Genauso, wenn ich irgendwann mal will, die Liste ist nicht mehr da, dann setze ich das einfach auf Absent, dann wird es gelöscht, dann gibt es die Liste nicht mehr. Dann stellt er sicher, dass sie weg ist. Ja, dann habe ich noch ganz viele Fields, die eben dieser Liste hinzugefügt werden sollen. Jetzt haben wir natürlich noch die umgebungsabhängige Konfiguration. Die können wir eine andere Datei machen, das ist jetzt hier nur der Einfachheit halber und Übersicht hier oben drüber. Da kann ich jetzt eben wieder sagen, in dieser Umgebung ist die URL eben diese, meine Sites ALM Days. Ja, das Client Object Model hat natürlich noch die Besonderheit, ich brauche irgendwelche Credentials, die ich da irgendwo mitgeben muss, mit denen ich mich anmelde an dem Office 365. Das ist noch so ein bisschen ein Problem. Wenn wir jetzt nämlich so eine MOV-Datei drauf generieren, also wer vor einer Session beim Arthur war, der hat es schon gezeigt, wenn es jetzt durchläuft, der generiert im Hintergrund eine MOV-Session und da steht das Passwort leider im Klartext drin. Man kann das irgendwie verschlüsseln mit Zertifikate, ist wohl relativ aufwendig, ich habe es noch nicht selber probiert, sondern mein Ansatz ist eher deswegen, wie ich schon vorher gesagt habe, wir fahren eine Azure-Maschine hoch, wir führen das Skript auf dieser Azure-Maschine aus, wir löschen die Datei und fahren die Azure-Maschine wieder runter. Also Angriffsfläche minimal, um da irgendwas zu tun. Ja, dann kann ich jetzt das Skript einfach ausführen. Also hier rufe ich eben diese Konfiguration auf. Ja, der übergebe ich diese Config-Data. Dann erstellt er mir im Hintergrund dieses MOV, diese MOV-Klassen. Und dann sage ich eben, mach mir mal die Konfiguration. Können wir jetzt einfach mal laufen lassen. So, der Output ist jetzt im deutschen Betriebssystem nicht so toll, weil das Überspringen da ein bisschen komisch ist. Denn im Englischen heißt es nur Skip und dann ist es wirklich alles schön allein. Das heißt, man kann den Output auch wirklich sehr gut lesen. Wir sehen, Liste ist da, alles gut, Fields sind alles da. Er macht immer einen Test und dann sagt er Skip, 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 läuft einfach durch. Könnte ich einfach nochmal sicherstellen, ah, sicher ist noch da, lassen wir mal durchlaufen. Alles gut, Liste ist da, alle Fields sind da. Ja. Was ist, wenn jetzt mal einer reingeht und hat die Liste gelöscht? Können wir hier mal machen. So, dann lassen wir es nochmal laufen. Man sieht, jetzt braucht er deutlich länger. Jetzt macht er mal den Test, stellt alles weg und dann wird eben alles angelegt. Ja? Connected, added und wenn wir jetzt reingehen, dann ist die Liste wieder da. Refresh. So, da ist meine Liste wieder. Das ist jetzt bei der Liste nicht so spektakulär, ja? Aber wenn ich jetzt irgendwie zum Beispiel Web-Applikationen angucke oder sowas, irgendjemand hat irgendwelche Bilder gelöscht, irgendwas ist kaputt, irgendein Service ist abgeraucht, Windows-Feature, irgendwas tut nicht mehr und ich habe wirklich alles als DSC konfiguriert. Da muss ich es nur wieder durchlaufen lassen. Danach tut es wieder, ich bin mir sicher. Und es ist einfach vom Pattern so, ich habe es erst mal gesehen und dachte, geil, ja, will ich haben, brauche ich für SharePoint. Ja. Ja, dann Release-Management. Ja. Release-Management wurde vom Jahr angekündigt, hatte ich mir angeguckt, ich hatte dann ganz schön zu kämpfen. Dokumentation war eher so geht so, bis nicht existent. Der Client, sehr gewöhnungsbedürftig, die Integration nicht da und haben wir mal gedacht, naja, ob das jetzt so der große Schiss wird, weiß ich nicht. Aber je mehr ich damit gearbeitet habe, vor allem jetzt die neuen Dinge, die kamen, weil es hat sich ja wirklich wahnsinnig viel hinter der Haube getan, ja, habe ich dann irgendwann mal dazu gebracht, dass ich gesagt habe, nee, also wirklich, die Architektur ist super. Also man kann wirklich alles damit machen. Man muss nur erstmal rausfinden, wie, in welcher Version, mit Agent oder ohne Agent. Da sind durchaus viele Fallstricken drin. Und um euch das ein bisschen zu zeigen, habe ich eine kleine Demo auch gemacht, wieder mit Office 365. Ich sage das jetzt gleich und stoße es jetzt mal an, weil er muss ja im Hintergrund nachher die Azure-Umgebung hochfahren, muss alles ausführen, muss die Azure-Umgebung wieder runter. Von daher werde ich nebenher noch ein bisschen den Release-Management-Client dann zeigen nochmal. Also wir haben hier eine App in Office 365. Ja. Die liest eben genau diese Daten aus dieser Liste, die uns gerade verschwunden worden ist, und wir haben sie schön wieder hergezaubert, und stellt die dar. Jetzt wollen wir einfach hier, das ist die Version 1.6, dann machen wir jetzt einfach mal eine neue Version raus oder wir schreiben Hello ILM raus oder was wir immer machen. Das ist hier die Solution. Es ist jetzt nur eine SharePoint-Hosted-App, um die Komplexität ein bisschen hier rauszunehmen, weil ansonsten sind wir alle durch. Was wir sehen, ich habe hier in dieser App einen Ordner Config und einen Ordner Environment. Und da liegen jetzt genau eben meine DSC-Skripte drin. Ja, also hier, was brauche ich in der Seite? Ich brauche die Liste, ich brauche die Fields, das haben wir gerade schon gesehen. Und dann eben mein Test-Data, das ist eben meine, das sind die Daten, die in die Liste reinkommen. Ah, die habe ich vorher noch vergessen. Die müssen wir nochmal ausführen. Die fehlen uns jetzt nämlich noch. Die habe ich in einem separaten Skript, das ist hier. Deswegen war die Liste gerade leer. Genau. Also das ist das DSC-Skript für die Testdaten, genauso aufgebaut. Wir haben die Konfiguration, wir haben eben die URL zu der Liste und dann drin sagen wir, ich hätte gerne ein List-Item, ich hätte gerne noch ein List-Item, noch eins, und dem übergebe ich ja einfach als Hash-Table von Properties, übergebe ich einfach die Field-Values, Rest macht die Ressource rüber. So, diese Skripte, die tue ich einfach hier rein. Dazu kommt hier eben die umgebungsspezifische Konfiguration, also hier jetzt für Development, ich habe jetzt nur eine Umgebung hier, wo eben diese Sachen drin sind. Also ich denke, die Sachen sind wirklich lesbar. Was man ein bisschen darauf achten muss, DSC, wenn ich es normal verwende, und DSC mit dem Release-Management, ist nicht unbedingt so 100% dasselbe. Also ich muss ein paar Besonderheiten machen. Also es macht zum Beispiel keinen Sinn, im DSC viele Server anzugeben und nachher im Release-Management irgendwie nur einen zu haben und dann von diesem einen die anderen zu betanken. Das macht im Release-Management eher Sinn, ich konfiguriere mir jeden Server, mache hier eine Konfiguration und übergebe hier einfach immer nur den aktuellen Computernamen. Das ist auch so, was ich so gefunden habe, eigentlich Best Practices, wenn ich DSC mit Release-Management mache. Also ich habe zwar hier diese Konfiguration dabei, aber ich übergebe ihm immer den aktuellen Computernamen, dann kann ich nämlich dieselbe Konfiguration auf alle Server betanken und den Rest handelt das Release-Management. So, dann gehen wir hier mal kurz rein. Ich habe das, glaube ich, schon mal aufgemacht. App.js. Ja, machen wir die Version 1.7. Dann gehen wir noch hier rein. So. Jetzt machen wir einen Commit. Das ist auf Git. So, und jetzt wird im Hintergrund ein Build gestartet und der Build wird dann nachher automatisch den Release starten. Und der Release wird dann nachher eben momentan nur in die erste Stage deployed, könnte danach dann in neue Stages reinkommen. Jetzt haben wir ein bisschen Zeit zum Überbrücken, deswegen wollte ich mal so ein paar Dinge noch zeigen. Also ganz neu kam, glaube ich, vor ein paar Tagen die Beta-Version raus von einem Release Explorer. Den habe ich schon mal installiert, der wird sich hier in den Team Explorer reinklicken. Funktioniert wahrscheinlich auch super, wenn der Release-Management-Server on-premise läuft. Ich bin jetzt hier gerade mit VSO verbunden, da habe ich noch nicht rausgefunden, wie ich die Credentials eingeben muss, also irgendwie Daten findet. Aber ist ja noch Beta, wird wahrscheinlich noch kommen. Dann wird es sich wahrscheinlich auch wesentlich mehr Microsoft-like anfühlen wie in dem Client. Damit, was ich sehr lange gekämpft habe, das war wirklich aus dem Build raus den Release zu triggern, weil es gibt da Unterschiede, je nachdem, ob ich Agent-basiert bin oder nicht mehr Agent-basiert, ob ich Update 3 habe, ob ich nicht Update 3 habe oder ob ich in Visual Studio Online bin oder nicht Visual Studio Online. Das Einfachste ist VNext in Visual Studio Online. Da muss ich wirklich nur im Release-Management-Server ein Häkchen setzen. Ken-Trigger vom Bild. Super, hatte ich 3 Tage rumgetestet, bis ich den Haken gefunden habe. Also wirklich ganz einfach. Funktioniert leider nicht on-premise. On-premise muss man die REST-API verwenden. Wirklich toll ist jetzt die neue Extension, die man in Visual Studio installieren kann. Da kann ich nämlich einfach auf mein Bild klicken und ihr sagen Create Release Definition. Würdest du sagen, da gibt es schon eine, können wir nichts mehr machen. Aber dieser Dialog hier ist wirklich mal wieder das, was Microsoft gut kann, komplizierte Dinge nehmen und einfach machen. Ja? Also wenn ich mir so ein Release über den Release Manager konfiguriere, schauen wir uns nachher an, dann muss ich an 1000 Stellen Namen vergeben. Ich brauche einen Namen für die Komponente, ich brauche einen Namen für die, ich brauche einen Namen für das. Die ganze Zeit vergebe ich irgendwelche Namen, die ich mir aus den Fingern saugen muss. Das heißt, wir werden nachher sehen, heißt überall AMDs. Hier wird das alles für einen erledigt. Ich sage hier einfach, mach, er nimmt dann meinen Projektname, hängt dann immer so ein bisschen Prefixes hinten hin und er macht einfach. Ja? Dann habe ich nachher eine fertige Release-Definition, Bild integriert und für eine Stage, wo dann eben 2 Skripte drin sind, die ich quasi danach anpassen kann. Das ist wirklich schön, macht wirklich vieles einfacher. Wenn denn dann da was reagiert. Also der Bild läuft, Bild ist durch, dann sollte jetzt auch der Release starten. Dann zeige ich mal ein bisschen den Release Management Client, der sich ja hoffnungsvollerweise in neuen Versionen dann auflösen wird und integriert wird voll. Ich gehe jetzt mal genau in die andere Richtung mit Arthur. Ich fange von rechts an und arbeite mich nach links durch. Administration. Also erstmal, wenn ich das Ding installiert habe, muss ich ihm sagen, mit welchem Release Management Server willst du dich verbinden? Ich habe hier Visual Studio Online-Variante genommen. Da ist der Client auch viel hübscher, weil es sind nur die Hälfte von den Menü-Items da. Wenn ich den On-Premise habe, habe ich nämlich immer beides. Ich habe von allem immer VNext und ohne VNext. Das ist noch die Agent-Based-Variante. Da ich da nicht mehr irgendwie drauf investieren würde, sondern ich würde wirklich auf Agentless gehen, ist es so wesentlich übersichtlicher. Ich muss nicht, sonst verklicke ich mich ständig regelmäßig und klicke doch auf die erste und dann muss ich wieder umschalten. Deswegen Visual Studio Online hat es nicht, macht das UI deutlich übersichtlicher. So, wenn ich jetzt natürlich Azure verwenden will, muss ich hier noch meinen Azure-Account hinzufügen. Dazu gehe ich ins Azure-Portal und exportiere mir dieses Publisher-Settings-File. Da kann ich einfach rausgehen und da kopiere ich mir einfach hier alle Daten raus, die da drin stehen. Ich habe, glaube ich, die Datei noch hier rumliegen. Ich kann mal kurz gucken. Genau, ja, so sieht die aus. Habe ich schon mal hier gekürzt raus. Also gibt einfach diesen Certificate Key, den muss ich machen, die ID und Name, steht alles so 1:1 eigentlich hier drin. Und damit habe ich dann meine Azure-Umgebung verbunden. Ja? Dann kann ich hier noch Users konfigurieren und diese ganzen Sachen. Und jetzt habe ich aber die 2 wichtigen Dinge. Ich habe meinen Release-Management-Server, da kommen meine Builds und Releases rein und ich habe meinen Azure, da kann ich meine Umgebungen anlegen. Also was muss ich als nächstes machen? Ich muss Umgebungen anlegen. Die sind hier unter Configuration Path. So, das heißt, ich habe ja eine Umgebung, ja. ALMDs, schauen wir uns einfach mal an. Und die hat 2 Servers. Ja. Wenn ich jetzt hier einen neuen Server hinzufüge, dann, was ich hier mache, ist, ich verbinde diese Umgebung mit dem Cloud Storage in Azure. Und alle virtuellen Maschinen, die auf diesem Storage liegen, die sind dann eben hier in meiner Umgebung. Das heißt, ich muss für jede Umgebung eben ein Storage machen, da tue ich dann meine virtuellen Maschinen drauf und das sind dann meine Umgebungen. Okay, Hammer. Genau, das sieht man immer. Also der Storage ist hier ALMDays und die Maschine wäre hier ALMDays 2 und ALMDays 1. Ich habe mal 2 gemacht, dass man sieht, was passiert. Um die Server anzugeben, habe ich dann eben hier, macht er automatisch immer diesen Port mit hinten dran, den die Remote PowerShell verwendet. Ja, wenn ich das jetzt nicht mit Azure mache, sondern wenn ich meine Server manuell konfigurieren muss, dann wähle ich auch immer eben den DNS-Name und dann eben hinten den Port, auf dem eben der Windows Management Service lauscht. Wenn ich so meine Umgebungen definiert habe, dann kann ich hier meine Release-Pfade konfigurieren. Ja. Wir sehen hier, das ist den habe ich manuell angelegt. Das hier unten ist der, der automatisch aus dem Bild angelegt worden ist. Also ich muss mich nicht drum kümmern, er vergibt hier einfach Namen. -RP steht hinten dran, daraus erkennt man die automatisch angelegten. Ansonsten unterscheidet sich das eigentlich nicht. So, da wähle ich mir jetzt eben meine Stage aus. Ja, das ist einfach nur eine Auswahlliste, die kann ich auch unter Administration pflegen. Dann wähle ich mir meine Umgebung hier aus und dann kann ich hier eben festgeben, wollen wir automatisch akzeptieren oder will ich das nochmal im manuellen Step einbauen. Wenn ich per Bild triggern will, muss das hier automatisch sein, sonst kann es natürlich nicht angenommen werden. Und ansonsten kann ich hier dann unten noch Approver hinzutun. 1, 2, 3, 4, die nachher sagen, ja, die Stage ist erfolgt und dann wird es weitergehen zur nächsten Stage. Ja, könnt ihr hier mit Add dann die nächste, dann würde Stage kommen, dann würde QA kommen, dann würde Prod kommen, was auch immer kommt. So, dann kommen wir zu den Configuration Paths, also die Release Templates. Hier sehen wir das automatisch generierte, das ist das, was ich angelegt habe. Hallo, geh auf. So. Also, wer das Ganze sich mal angeguckt hat mit Agent-Based Deployment, da gab es wirklich hier einen ganzen Stall von Actions, das hat sich sehr reduziert. Das heißt, wir haben jetzt noch einmal Start-Environment, Stop-Environment, Ping-Server oder Deploy, using Azure Deployment oder PDSC. Wir starten die Umgebung, dann deployen wir die Seite. Das ist jetzt das DSC-Skript, wo die Site-Configuration drin ist, mit eben der Dev-Konfiguration, die drin liegt. In der nächsten könnte ich hier andere wählen. Dann deploy Testdaten, wir sind ja hier in der Testumgebung, wollen wir die Testdaten haben und dann deployen wir eben die App. Das Skript haben wir uns nicht angeguckt, das ist ein normales PowerShell-Skript, das habe ich noch nicht auf DSC gemacht. Wir verwenden hier Sideloading, einfach für die Einfachheit halber fürs Deployment. Macht auch sicherlich Sinn in vielen Umgebungen, wo ich habe eine App, die haben irgendwie 2, 3 Abteilungen oder sowas. Da will ich ja immer sicherstellen, dass sie die neueste haben. Ich will da nicht irgendwie anfangen, E-Mails an meine Unternehmen, die Abteilung rauszuschicken und sagen, bitte geht jetzt mal rein und klickt hier, um die App zu aktualisieren, sondern da will ich die betanken. Ja. Kann ich per Sideloading einfach per PowerShell hochschieben. Ja. In anderen Umgebungen, in großen Farmen oder wo ich diese Verantwortung nicht übernehmen will oder im öffentlichen Store, kann ich das natürlich auf die gleiche Weise auch in den App Store einstellen. Ja, und dann, wenn das Ganze deployed ist, dann fahre ich einfach meine Umgebung wieder runter. Jetzt können wir mal kurz gucken, was der Release macht. In progress. Er läuft noch, deployed gerade. Das heißt, ich kann mal hier in Visual Studio gehen, kann mal hier bei virtuelle Maschinen Refresh drücken. Man sieht, vorher war alles aus. Jetzt sollten ja hier 2 laufen. Refreshing. Ja, wir sehen, ALM Days 1 und 2 sind grün. Ja, was man deployt, sind die sogenannten Components. Da kann man hier wieder rübergehen in Configure Apps, Components. Und da kann ich jetzt einfach hier irgendwelche Dinge in meinem Drop-Folder referenzieren. Und ja, es funktioniert mit Git und ja, es funktioniert, wenn ich im Bild sage, deploy to Server und nicht auf irgendeinen File-Share. Funktioniert prima, es ist kann einfach hier den Pfad eingeben, kann einfach direkt meine Skripte aufweisen, kann für jedes Skript eine eigene Komponente machen, kann hier aber auch einfach den Slash, dann wird einfach das komplette Drop-Folder wird deployed. Was die PowerShell DSC im Hintergrund macht, sie nimmt einfach diese komplette Komponente und überträgt sie auf die Zielserver in den Ordner C, Windows, DTD, Deployments oder sowas. Da wird der komplette Drop-Ordner hingebracht und dort werden dann diese Skripte ausgeführt. Ja, Testing. Testing war ja vorher in dem ganzen Step immer ganz groß mit drin. Ja? Und deswegen habe ich dann immer hier verzweifelt gesucht, ja okay, wo führe ich denn jetzt meine Tests aus? Ja? Also es ist nicht so wie im Lab-Management, dass ich einfach hergehe und sage, das ist meine Test-Suite, das sind meine Tests, die ich ausführen will. Ja? Was nicht heißt, dass es nicht geht, es geht alles. Ich muss dann aber halt unter Umständen manche Komponenten installieren auf den Server, zum Beispiel MTM. Und dann rufe ich hier, mache ich mir eine Komponente, die ruft MTM auf und gibt den als, eben als Parameter, zum Beispiel welche Suite und welche Tests ausgeführt werden sollen. Ja, genauso kann ich Unit-Tests ausführen, da muss ich halt Visual Studio drauf installieren und die ganzen Tools, die mitkommen. Fand ich am Anfang nicht so spannend, weil eigentlich hätte ich schon erwartet, hey, Test für aus. Aber eigentlich dann, als ich ein bisschen drüber nachgedacht habe, habe ich gesagt, ist eigentlich viel besser, weil hier haben wir wirklich die Flexibilität, alles zu testen. Ja? Ich binde hier einfach alle Tools ein und er führt sie dann wirklich aus. Und ich hänge nicht an dem MTM dran wie im Lab-Management, das ja auch eher so gewöhnungsbedürftig war. Und deswegen finde ich das eigentlich eine ganz gute Variante. Also man kann es hier wirklich gut automatisieren. So, dann schauen wir mal rüber, was Release macht. Ja, er fährt gerade meine Umgebung runter. Das heißt, auf der Website müsste man schon ein Ergebnis sehen. So, da haben wir jetzt die Version 1.7. Sauber durchgetrackt, wir haben es governance-mäßig, wir können verfolgen, wann war in welcher Stage welche Version, auch mit der Liste, welche Spalten hat die zu dem Zeitpunkt gehabt. Und ich denke, der ganze Weg ist wirklich eine Möglichkeit, diese Komplexität, die ich habe, ein bisschen in den Griff zu kommen. Weil diese DSC, also ich finde sie sehr lesbar, sehr gut wartbar, auch wirklich was, wo man nachher reingehen kann und gucken kann, okay, wie war denn da der Stand, was war denn da und dann direkt dort drin Änderungen machen. Ja, ich brauche eine neue Spalte, dann füge ich die im DSC hinzu und die Bläuse hier rüber, dann habe ich es da. Und es schafft wirklich eine Transparenz, die ich nicht habe, wenn jeder halt mal irgendwie per Skript irgendwas hindeployt oder was konfiguriert und was macht. Es erfordert natürlich auch ein Umdenken, ja, und eine andere Herangehensweise. Aber ich denke, mit zunehmender Komplexität müssen wir einfach weiter diesen Weg gehen. Ja, Build Measure Learn, haben wir auch viel gehört die zwei Tage. Application Insights hatte Arthur ja vorher genau vorgestellt mit allem. Ich wollte jetzt einfach nur noch mal kurz von der Seite so ein bisschen den SharePoint-Teil beleuchten. Also On-Premise ist einfach. Ja. Ich habe diesen Agent, kann meinen Web-Plattform-Installer nehmen, kann auf jedem Server einfach diesen Agent installieren und dann wird automatisch mitgemonitort der Stand von meinen Servern. Provider-hosted Apps ist total easy, Visual Studio, Häkchen hin, ich will Application Insights verwenden, müssen wir nicht drüber reden, ist einfach, funktioniert. Aber in Office 365, war da meine Überlegung, was machen wir da jetzt? Müssen wir die Masterpage anpassen, um das Skript reinzutun, wie können wir das machen? Ich habe dann bei Patterns and Practices Library was gefunden. Es gibt in Office 365 die User Custom Actions. Über diesen Weg kann ich auch Skriptdateien einbinden und so kann ich jetzt diese Usage Data einbinden. Ich kann das Skript einfach mal zeigen, wie sowas aussieht. Könnte man auch noch eine DSC-Ressource draus machen. Ja, das ist der Skriptblock, den ich hier definiere. Über das Client Object Model kann ich dann einfach reingehen, hole mir mein Web und das Web hat einfach genau die Property, das heißt User Custom Actions. Das kann ich auslesen, kann gucken, was ist drin und dann kann ich mir ein neues erstellen und der deployt mir dann eben eine Datei, also einen Skriptlink rein. Die Datei muss ich dann noch separat deployen. Die Datei ist nichts anderes wie, habe ich auch noch hier. Also da gehe ich einfach in das Portal rein, das Application Insights Portal. Jetzt richtig angemeldet, hier. So, dann über Quick Config. Kann ich hier sagen, Application hinzufügen vom Code zum Überwachen. So. Und hier muss ich halt alles innerhalb der Script-Tags quasi rauskopieren, in eine JavaScript-Datei rein, die lade ich mir in mein Office 365 hoch und dann tue ich über User Custom Actions eben dieses Skript hinzufügen. Und dann kriege ich eben auch User-Usage-Daten außerhalb von Provider-Hosted-Apps. Und das ist ja ziemlich wichtig, weil wenn ich eine Provider-Hosted-App habe und ich habe nachher Usage-Daten davon, ich weiß aber gar nicht, wie viele von den Usern, die eigentlich auf der Seite sind, kommen überhaupt in meine App, ja, dann kann ich auch relativ wenig auswerten. Und das ist eine relativ einfache Möglichkeit hier, über ein kleines PowerShell-Skript, das zu integrieren. Natürlich kriege ich da nicht alle Daten, von Servern kriege ich nichts. Ich müsste jetzt hier noch eine Provider-Hosted-App machen, dass ich hier noch wirklich dann irgendwie Fehlerdinge habe. Hier habe ich ja nur JavaScript und die SharePoint-Standardseite. Was man aber noch machen kann, ist einen Webtest hinzufügen. Das habe ich hier nochmal gemacht, der mir zum Beispiel monitort, ob es Listen gibt, ob Webseiten erreichbar sind. Wenn ich jetzt irgendein Management-Dashboard hätte oder was, der irgendwo Daten braucht, dann kann ich hier Webtests schreiben, die einfach über die URL draufgehen und ich kann eigene komplexe Webtests aufzeichnen und kann die hier einfach regelmäßig ausführen lassen. Ja, und man sieht, obwohl es in der Cloud ist, gibt es halt doch manchmal, dass irgendwelche Tests fehlschlagen oder irgendwas nicht tut. Und so kann ich genau monitoren, ob eine Seite da ist oder nicht. Schön ist, man kann ja auch ein bisschen reindrillen, wenn man hier solche Dinge hat. Ja, dann kann ich hier immer tiefer gehen, kann mir das konfigurieren. Und ich glaube, das ist eine gute Möglichkeit, zukünftig, ist ja noch in der Preview, ist noch nicht final, wirklich die Sachen zu tracken. Ja. Zusätzlich haben wir ja in Office 365 noch ein paar Standard-Reports, wir können über PowerShell darauf zugreifen, wir können viel machen, aber natürlich, was wir im Endeffekt nachher haben wollen, ist ein zentrales DevOps-Dashboard, wo wirklich alles drauf sind. Da sind meine Applikationen drauf, da sind die Server drauf, die Verfügbarkeit. Ich kann dann auch irgendwie daraus lernen, was haben die Leute gemacht. Und deswegen denke ich, ist schon Application Insights eigentlich der Weg, der sich da anbietet zu gehen. In dem Kontext. Ja, dann wäre ich eigentlich schon am Ende von den Inhalten. Ich wäre dann jetzt noch für eine Fragerunde bereit. Also über was wir hier gesprochen haben, ist jetzt eher Zukunft, ja. Das ist jetzt noch nicht das, wo ich sage, ja, das sind die tollen Lösungen, mit denen können wir überall in Unternehmen gehen rein, sondern das ist irgendwas, wo ich denke, da müssen wir uns im SharePoint-Bereich hinentwickeln. Es hat sich ja wirklich die letzten Jahre wirklich viel getan, hat sich viel geändert, das App-Modell, das war da, aber die Unternehmen sind ja auch noch nicht so weit. Genauso wie mit Cloud und Hybrid. Also viele Unternehmen diskutieren gerade, wo ich bin, die sind gerade dabei, sich umzustellen, aber es ist noch nicht final. Und irgendwie diesen Weg muss man jetzt auch gucken, wo schlägt der hin, was machen die? Also App-Modell, super geile Sache. Ja? Das Problem ist, bei den wenigsten Kunden, wo ich bin, die haben das wirklich schon am Laufen. Weil sie sagen, Cloud ist bei uns nicht, da sind wir noch am Überlegen. Den IIS so zu konfigurieren in irgendwelchen, vielleicht wenn die irgendwie zum Beispiel einen Anbieter haben, der die SharePoint-Farm hostet. Das heißt, der ist gar nicht der Kunde selber, sondern da ist irgendwie eine Atos oder eine IBM oder irgendjemand da, der ja auch nochmal eine Barriere aufbaut. Und von da dann wieder auf Backend-Systeme zugreifen und sowas, das sind Dinge, die sind beim Kunden nicht so einfach. Und deswegen wird sich da zeigen, wo geht es da hin? Tolle Technologie, aber ist noch nicht beim Kunden. Und genauso ist es mit dem Ding, ist noch nicht da, aber sollte irgendwo kommen, weil irgendwie die Komplexität wird immer wachsen. Wir haben immer mehr Entwicklung, die wird immer schneller, wir müssen das Ding transportieren und wir müssen irgendwelche Mittel finden, diese Komplexität zu managen. Und ich denke, das ist ein ganz guter Ansatz. Fragen noch? Okay, wenn es keine Fragen mehr gibt, dann würde ich Sie 5 Minuten früher in die Pause entlassen. Können Sie noch einen Kaffee nehmen und danke.